Fertig? Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur Bibelstunde heute. Die wollen wir in Jesu Namen abhalten und ich bete am Anfang. Jesus, hab Dank für dein Wort und dass du auch um unsere Herzen weißt. Du weißt, wo wir herkommen, was uns beschäftigt hat. Mach uns jetzt offen und danke, dass du in unser Leben sprichst. Dir sind auch die anbefohlen, die nicht da sind. Segne auch ihnen den Abend. Und hab Dank, dass du der treue Herr bist, der uns kennt und hält. Dir befehlen wir uns jetzt an. Segne den Abend. Amen. Heute in der Adventszeit haben wir 1. Mose 38. Das ist die Geschichte mit Juda und Tamar. Ich möchte sie ein bisschen einbetten in die Adventszeit. Und ich habe uns ganz am Anfang mal Snoopy mitgebracht. Snoopy und sein Freund Woodstock. Woodstock kommt angeflogen, hat einen Faden im Schnabel. Und Snoopy kann es gar nicht begreifen, der rote Faden, wow. Und du hast ihn gefunden, toll. Am Schluss werde ich uns sagen, was der rote Faden für uns vielleicht an Hilfestellung geben kann. Jetzt möchte ich uns am Anfang Psalm 24 mal die Verse 1 bis 5 lesen. Die anderen Verse lese ich dann am Schluss noch. Psalm 24, 1 bis 5, im Psalm Davids. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Der unschuldige Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Bis dahin. David fragt also, wer hat freien Zugang zum Herrn von sich aus? Und er beantwortet diese Frage, der unschuldige Hände hat, ein reines Herz hat, der ohne jegliche Sünde ist. Und dann ergibt sich die Frage, auf wen trifft das zu? Wen kann Gott segnen? Wem spricht Gott seine Gerechtigkeit zu, weil er es verdient hat? Und David muss sagen, niemand, kein Mensch erfüllt diese Bedingungen von sich selbst. Und jetzt lesen wir 1. Mose 38, Verse 1 bis 30. Lesen wir es einfach der Reihe nach, jeder ein paar Verse. Diana, fängst du bitte an?
Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus den Adullam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kananiters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Shelah. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar.
Und als Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber Er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. Darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder nachkommst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht seine sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder kein Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel dem Herrn und er tötete auch ihn. Da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes: Bleibe als Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schelah erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte auch er sterben, wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters.
Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Judah ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna. Er und hier war sein Freund aus Adullam. Da wurde der Tamar berichtet: Siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ins Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schelah erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Judah sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Vers 16.
Er ging zu ihr hin und sagte: Lass mich mit dir schlafen, denn er merkte nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Was gibst du mir, wenn ich dich lasse? Erwiderte sie. Ich schicke dir ein Ziegenböckchen von meiner Herde, versprach er. Gut, sagte sie. Du musst mir nur ein Pfand da lassen. Was für ein Pfand willst du denn haben? Fragte er. Dein Rollsegel mit Schnur und den Stab in deiner Hand, erwiderte sie. Er gab ihr, was sie wollte, und kam zu ihr, und sie wurde von ihm schwanger.
Sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder die Witwenkleider an. Judah aber rannte den Ziegenbock mit seinem Freund, den Adullamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuhalten. Er fand sie aber nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach: Wo ist die Tempelhure, die bei Eniam am Weg saß? Sie antworteten: Es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder und sprach: Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jedem Ort: Sei keine Tempelhure dort gewesen.
23. Da sprach Judah: Sie behalten es für sich, dass wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe ihr dieses Böckchen gesandt und du hast sie ja nicht gefunden. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde Judah berichtet und gesagt: Tamar, deine Schwiegertochter hat gehurt und siehe, sie ist auch schwanger von Hurerei. Sprach Judah: Führ sie hinaus, dass ich verbrannt werde. Als sie hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von dem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sprach: Erkenne doch, wenn dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehören. Und Judah erkannte es und sprach: Sie ist gerechter als ich, weil ich sie nicht meinem Sohn Schelah gegeben habe. Und er erkannte sie fortan nicht mehr. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die Hebamme nahm sie und band einen Karmesinfaden um seine Hand und sprach: Dieser ist zuerst herausgekommen. Es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus, und sie sprach: Wie bist du durchgebrochen? Auf dir sei der Bruch. Und man gab ihm den Namen Perez. Und danach kam sein Bruder heraus, in dessen Hand der Karmesinfaden war, und man gab ihm den Namen Serach.
Dankeschön. Unser Kapitel beginnt mit einem: Und es geschah zu jener Zeit. Es enthält nicht allzu viel Prophetie, aber mindestens 6-mal konkrete Sünde. Lea nannte damals ihren 4. Sohn Judah Preis und Lob Gottes. Und jetzt müssen wir feststellen, Namen schützen nicht vor Sünde und vor Verfehlung. Vers 1 heißt es: Und es geschah zu jener Zeit, dass Judah von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte mit Namen Hira. Judas Weg wird abschüssig, weg von der Familie, hinab zu seinem Freund Hira, dem Vornehmen, dem Kanaaniter, nach Adullam. Judah weiß scheinbar nicht, dass ein Abwenden gleichzeitig auch eine Hinwendung ist zu etwas Besserem. Und wovon hast du dich schon abgewandt? War es schlechter? Zu was hast du dich zugewandt? War es besser? Und Juda sah dort die Tochter eines kanaanitischen Mannes mit Namen Schua, und er nahm sie und ging zu ihr ein. Juda sah die Tochter von Schua, dem reichen Kanaaniter. Juda sieht und nimmt sich, was er sieht. Er dachte nicht an Eva, die auch gesehen hat und nahm. Später folgte ihm Simson, Richter 14,1 und 16,1, der auch Frauen sah und sie wollte und nahm. Nur Hiob schloss einen Bund mit seinen Augen. Kapitel 31 in seinem Buch. Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, und wie hätte ich auf eine Jungfrau geblickt? Und Judas Freund Hira, ist er ein Freund? Warnt er Juda vor dem Tun des Falschen, des Sinnlichen? Oder freut er sich mit Juda am Glück des Augenblicks? Wie oder nach welchen Kriterien hat sich Juda seine Freunde ausgesucht? In Jakobus 4, Vers 4 wird uns gesagt, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und die Frage ist, was sind wir, du und ich, unseren Freunden für Freunde? Ermutigen wir unsere Freunde, gute, richtige Wege zu gehen? Widersprechen wir, wenn die Entscheidungen unserer Freunde fragwürdig werden? Haben wir den Mut, auf Gottes Gebot hinzuweisen? Abraham hat Gott geglaubt, was er sagte, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham war ein Freund Gottes. Jesaja 41, 8. Jesus selbst bezeugt uns in Johannes 15, Vers 13, dass er unser Freund ist, weil er bereit ist, sein Leben für uns einzusetzen. Und er hat es getan. Und sein Wort, die Bibel, ist uns als Wegweiser, als Lebenshilfe von ihm, unserem Freund, gegeben. Jesus sagt uns in seinem Wort als grundsätzliche Mahnung für unseren Lebenswandel in Sprüche 4, 23 bis 27, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Tu von dir die Verkehrtheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Wimpern gerade vor dich hinschauen. Ebne die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien gerade. Biege nicht ab zur Rechten noch zur Linken. Wende deinen Fuß ab vom Bösen. Und Tamar wird schwanger von ihrem Schwiegervater und die Tochter Schuas des reichen Kanaaniters wird schwanger von Juda. Sie gebärt ihren ersten Sohn Ger, er gibt ihm den Namen, dann wird sie wieder schwanger und gebar einen Sohn und gibt ihm den Namen Onan, und wieder wird sie schwanger und gibt ihm den Namen Schela. Hira, der Freund, hat der Hochzeit Judas mit der Tochter Schuas nicht widersprochen. Judas Familie hatte aber bisher andere Kriterien, wenn es galt, für die Söhne geeignete Frauen auszusuchen. Abraham schickte seinen Knecht Eliezer zur Verwandtschaft nach Haran, um eine Frau, Rebekka, für seinen Sohn Isaak zu holen. Nachdem Esau mit seinen kanaanitischen Frauen viel Ärger für seine Eltern Isaak und Rebekka bereitet hat, schickt Rebekka Jakob ebenfalls zur Verwandtschaft. Jakob soll keine Kanaaniterin heiraten, sondern sich dort aus der Verwandtschaft eine Frau nehmen. Hatte Juda diesen Hintergrund vergessen? Und Juda nahm eine Frau für Ger, seinen Erstgeborenen, und ihr Name war Tamar. Juda verheiratet seinen Erstgeborenen und gibt ihm Tamar zur Frau. Das zeigt uns, dass doch schon einige Jahre ins Land gegangen sein müssen, wenn Ger jetzt schon im heiratsfähigen Alter ist. Juda hat sich scheinbar gut etabliert in seinem selbstgewählten Umfeld unter den wohlhabenden Kanaanitern. Bezüglich der Brautwahl für seinen Sohn vertraut er auf seine eigenen Werte. Eine Rückbesinnung auf die Werte der Familie findet nicht statt. Und Ger, der erstgeborene Judas, war böse in des Herrn Augen, und der Herr tötete ihn. Was Ger tat oder nicht tat, wird uns nicht berichtet. Gottes Urteil über Ger war böse. Wie die Umwelt über Ger urteilte, wird uns auch nicht gesagt. Gottes Urteil ist das Entscheidende, und Gott nahm ihn weg und tötete ihn. Wie ging Juda mit dieser Realität um? Wird uns auch nicht gesagt. Da sprach Juda zu Onan: Geh ein zu der Frau deines Bruders und leiste ihr die Schwagerpflicht und erwecke deinem Bruder Nachkommen. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht für ihn sein sollte, so geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen zur Erde verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Die Schwagerehe war damals anscheinend schon ein üblicher Weg, um die Erbansprüche und damit die Erbfolge von verstorbenen Söhnen aufrechtzuerhalten. Ihre Witwen wurden damit auch sozial abgesichert und sie hatten anscheinend ein Recht darauf. In 5. Mose 25,5 wird es dann später für Israel geregelt. Juda nutzt diesen Weg und beauftragt seinen zweiten Sohn Onan, Tamar, die Witwe seines Bruders, zu heiraten. Onan jedoch stellt relativ schnell fest, ein Halb ist mehr als ein Viertel. Denn wenn er für seinen Bruder Ger einen Nachkommen zeugt, dann ist das der Erstgeborene und hat das Haupterbrecht und bekommt die Hälfte und er und sein Bruder ein Viertel. Und er will sein Erbe nicht schmälern und geht egoistisch seinen eigenen Weg. Er sucht seine eigene sexuelle Befriedigung. Er betreibt Coitus interruptus. Seine Lust befriedigt er und Tamar, seine Frau, missbraucht er. Sexualität darf jedoch in der Ehe nicht missbraucht werden. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, und er tötete auch ihn. Gottes Urteil, die Sexualität in der Ehe zu missbrauchen, wird von Gott, dem Herrn, eindeutig als böse erkannt. Gott, der Herr, nimmt deshalb auch Onan weg und tötet ihn. Den positiven Vollzug der Schwagerehe finden wir im Buch Rut, wobei dort der Schwerpunkt mehr auf dem Gaal, dem Löser oder Erlöser, liegt, weniger auf der Schwagerehe. Dann versuchen die Sadduzäer in Markus 12, Verse 18 bis 27, über ihre Geschichte mit den sieben Brüdern die Schwagerehe Jesus gegenüber ins Lächerliche zu ziehen. Juda sprach zu Tamar dann zu seiner Schwiegertochter: Bleib Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela groß sein wird. Denn er sagte, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Und Tamar ging hin und blieb im Haus ihres Vaters. War Judas dritter Sohn Schela wirklich nicht schon alt genug, um mit Tamar die Schwagerehe einzugehen? War es vielleicht doch die Angst Judas vor einem möglichen Fluch in Anführungsstrichen, der auf einer Ehe mit Tamar lag? Waren nicht immer zwei miteinander verheiratet? Neigt Juda dazu, Tamar etwas anzudichten? War sie die Schuldige, dass seine beiden Söhne Ger und Onan die Ehe mit ihr nicht überlebten? Denn er sagte, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Haben nicht auch unsere Kinder hier und da ihre Nöte in ihren Ehen? Wie gehen wir damit um? Wie schnell unterstellen wir unseren Schwiegerkindern mehr als unseren Kindern? Und Tamar ging und blieb im Haus ihres Vaters. Als aber viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna er und Hira, sein Freund, der Adulamiter. Und es wurde Tamar berichtet und gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Nach vielen Tagen, eventuell so um die 20 Jahre, da starb Judas Frau. Juda wurde getröstet, wie, von wem, wird nicht gesagt, und dann geht er seiner Arbeit nach. Er geht zur Schafschur, einem fröhlichen Fest mit lockeren Sitten. Und wieder ist Juda mit Hira, seinem Freund, dem Kanaaniter aus Adulam, unterwegs. In Timna ist Schafschur. Da legte sie, Tamar, ihre Witwenkleider von sich ab, bedeckt sich mit einem Schleier, verhüllt sich und sie setzt sich an den Eingang von Enaim, das am Weg nach Tima liegt. Denn sie sah, dass Schela groß geworden war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Tamar wurde von Juda vergessen. Oder wollte er seinen Sohn Schela vor ihr schützen? Tamar jedenfalls handelt, um sich ihr Recht von Juda zu holen. Ihr Recht auf einen Erben für ihren ersten Mann Ger. Im Haus ihres Vaters wurde sie bis zu dessen Tod geduldet. Ein einklagbares Recht hatte sie jedoch nicht. Tamar verkleidet sich als Hure und verführt ihren Schwiegervater. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure. Denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt, und er bog ab zu ihr in den Weg und sprach, »Wohlan, lass mich zu dir eingehen«, denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Und sie sprach, »Was willst du mir geben, dass du zu mir eingehst?« Und Tamars List geht auf. Juda findet Gefallen an ihr und will zu ihr eingehen. Hatte Juda vergessen, dass Tamar seine Schwiegertochter noch relativ jung war und auch sexuelle Wünsche hatte, dass sie eventuell Mutter werden möchte? War Juda als älterer Witwer vielleicht leichter sexuell verführbar? Hatte er eine Schwäche auf sexueller Ebene? Das Verlangen Judas nach sexueller Befriedigung ist stark und er verhandelt mit der vermeintlichen Hure. Da sprach er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Und sie sprach, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Juda hatte anscheinend nicht damit gerechnet, dass er auf dem Weg nach Timna eine Prostituierte besuchen kann. Unverhofft, unkontrolliert wächst das Verlangen und er vergisst das Maß. Und er sprach, was für ein Pfand soll ich dir geben? Und sie sprach, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab und der an deiner Hand ist, da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger. Kurz, schmerzlos, eins geht ins andere. Ein Ziegenbock, vielleicht als Sündenbock, ist Juda es wert, dass er die Dienste dieser Hure, die scheinbar selbst keine Empfindungen hat, für sich in Anspruch nehmen darf. Sie stimmt dem Handel zu, verlangt aber Sicherheit. Und Juda übergibt ihr großzügig sein Rollsiegel oder Siegelring, die ihm eigene Schnur, mit der er sein Rollsiegel um seinen Hals trug, seinen unverwechselbar ihm gehörenden Stab. Und damit gibt er dieser Hure seine Identität ohne jeglichen Selbstschutz preis. Heute würde er damit seinen Personalausweis, seine Kreditkarte und seine Gesundheitskarte gleichzeitig aus der Hand geben. Damit nahm er sich wahrscheinlich für die Zeit, in der er auf diese ihn eindeutig identifizierenden Wertgegenstände verzichtet, die Fähigkeit, rechtsverbindliche Geschäfte abzuschließen. Ja, er versetzt diese vermeintliche Hure damit in die Lage, seine Identität für ihre Zwecke zu missbrauchen. Diese Realität zeigt, Judas sexuelles Verlangen hat ihm die Fähigkeit zum klaren Denken geraubt. Eros, die sexuelle Liebe, kann Emotionen in uns Menschen freisetzen, die nur sehr schwer und mit viel Selbstdisziplin beherrschbar sind. Deshalb gibt uns die Schrift und auch Paulus klare Wegweisung, wie wir damit umgehen sollen. Nach der Schöpfung stiftet Gott die Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist der Ort der Sexualität. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 7, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Hurerei willen habe ein jeder seine eigene Frau und eine jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau hat nicht die Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber hat auch der Mann nicht die Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, um zum Beten Muße zu haben, und kommt wieder zusammen, damit der Satan euch nicht versuche wegen eurer Unenthaltsamkeit. Das aber sage ich aus Nachsicht, nicht befehlsweise. Und weiter, ich wünschte aber, alle Menschen wären wie ich und wären wie auch ich selbst, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich aber sage den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie auch ich bin. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so lasse sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als entbrannt zu sein. Deshalb nicht, wie man heute sagt, achte auf deine Gefühle und gib deinen Gefühlen nach, lebe deine Emotionen aus, lass dich nicht bremsen, sondern nimm dich in Acht vor deinen Gefühlen, prüfe, bewerte sie, handle verantwortlich, letztlich vor deinem Gott. Und in Malachi werden wir gewarnt, so hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos gegen die Frau oder den Mann eurer Jugend. Sexualität ist kein Spielzeug und auch kein Machtmittel. Sie gehört ausschließlich in die Ehe. Auch in der Ehe will und soll sie vor Gott zur gegenseitigen Freude in einem guten Miteinander ausgelebt werden. Und auch wir benötigen in der Gemeinde ein rücksichtsvolles Umgehen untereinander. Und sie stand auf und ging hin, und sie legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Und Judas sandte das Ziegenböckchen durch die Hand seines Freundes, des Adulamiters, um das Pfand aus der Hand der Frau zu nehmen, aber er fand sie nicht. Und er fragte die Leute ihres Ortes und sprach, wo ist jene Geweihte, die bei Enaim am Weg war? Und sie sprachen, hier ist keine Geweihte gewesen. Und er kehrte zu Juda zurück und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Und auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sprach Juda, so behalte sie es für sich, dass wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe ihr dieses Böckchen gesandt und du hast sie ja nicht gefunden. Juda will bezahlen und seine Pfänder zurückhaben. Hira, sein Freund, übernimmt diesen Dienst für ihn. Immerhin ist Hira dafür bereit, sich für Juda belächeln zu lassen, also der auch. Scheinbar ist Judas Gang aber zu dieser Prostituierten in der kanaanitischen Gesellschaft nichts Ungewöhnliches. Judas Weggang von seiner Familie hinab nach Adulam war nicht nur geografisch, sondern auch gesellschaftlich ein ethisch und moralischer Abstieg in die Sünde. Musste Juda mit dem Tod seiner Söhne für sich erfahren, dass das, was wir sehen, auch von uns zu ernten ist? Galater 6,7 sagt uns, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde Juda berichtet und gesagt, Tamar, deine Schwiegertochter, hat gehurt, und siehe, sie ist auch schwanger von der Hurerei. Da sprach Juda, führt sie hinaus, dass sie verbrannt werde. Juda reagiert mit einer unbeschreiblichen Doppelmoral. Dass Tamar gesündigt hat, ist ja wohl mehr als offensichtlich. Seine eigene Hurerei hat er zwischenzeitlich vergessen. Judas angedachte Strafe für Tamar, das Verbrennen, wurde später die Strafe für eine Priestertochter, wenn sie Hurerei ausübte. 3. Mose 19, 21, Vers 9. Kommt uns das nicht auch bekannt vor bei dir und mir? Die Verfehlung anderer und dann auch an uns, an mir. Wir selbst jedoch, das ist ja erklärbar, das ist anders gewesen. Das ist falsch verstanden, das ist erklärbar. Lassen wir uns mahnen und stellen wir uns unter unsere eigenen Verfehlungen. Grundsätzlich sollten wir Gottes Geist an uns arbeiten lassen, damit wir willig werden, an uns selbst den strengeren Maßstab anzulegen und unseren Nächsten gegenüber großzügiger zu werden. Als sie hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von dem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sprach, erkenn doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehören. Und Juda erkannte es und sprach, sie ist gerechter als ich, weil ich sie nicht meinem Sohn Schela gegeben habe. Und er erkannte sie fortan nicht mehr. Juda erkennt sein Eigentum, seine Pfänder. Juda erkennt in Tamars Handeln an ihm seine eigene Schuld. Er hat Tamar den Sohn verweigert. Seinen Sohn Schela, der Tamar hätte lösen müssen, damit das Leben der Linie von Ger, seinem Bruder, hätte weitergehen können. Und es geschah zu dieser Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die Hebamme nahm sie und band einen Karmesinfaden, einen roten Faden, um die Hand und sprach, dieser ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, was bist du durchgebrochen? Auf dir sei der Bruch. Und man gab ihm den Namen Peres. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand der Karmesinfaden war. Und man gab ihm den Namen Serach. Tamars Entbindung ist nicht einfach und nicht schmerzfrei gewesen. Doch sie, Tamar, und auch ihre Söhne, Peres, das heißt Bruch, Riss, und Serach, das heißt Aufgang, Glanz, hat Gott der Herr im Stammbaum seines Sohnes Christus Jesus eingefügt. In Matthäus 1,3 steht, Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar, Peres aber zeugte Hezron und Hezron aber zeugte Ram. Der erstgeborene Serach, gekennzeichnet durch den roten Faden. Und doch ist es Peres, der eigentlich Zweitgeborene, der zuerst kommt. Er, Peres, bricht zuerst durch, ebnet den Weg, damit der Mensch nach Gottes Willen den roten Faden in Gottes Heilsgeschichte für sich finden und in Anspruch nehmen kann. Dass der Mensch dann, wenn Serach der Erstgeborene, der Erstrangige, und einzig geliebte Sohn des Vaters, im Glanz seiner Herrlichkeit zum zweiten Mal wiederkommt, bereit ist, seinem Retter, versöhnt und geheiligt im Sohn, dem Erstgekommenen, zu begegnen. Denn Gott, der Herr, hat uns nicht seinen Sohn verweigert, und deshalb können wir alle aus Adams Linie in ihm leben. Wurde dieser rote Faden auch zu deinem Lebenselixier, dann darfst du dich zu jeder Zeit, egal wie schlecht es dir gehen mag, auf Jesaja 1 bis 6, besonders aber auf die Verse 1 und 2 berufen. Und dort steht, und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, der Herr ist meine Stärkung und mein Gesang, und er ist mir zur Rettung geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung, und ihr werdet sprechen an jenem Tag, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus und macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündigt, dass sein Name hoch erhaben ist. Besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan, dies werde kund auf der ganzen Erde. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Weil das alles geistliche Realität wurde, Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit er uns Menschen mit sich selbst, Gott, dem absoluten Herrn, dem Vater, versöhnte. Deshalb ist jetzt der Weg für dich und mich über Jesu Kreuz auf Golgatha frei. Der rote Faden, der bei der Geschichte von Juda und Tamar mit ihren Söhnen Peres und Serach und später dann auch bei der Geschichte mit Rahab, der Hure aus Jericho, als Gottes Heilsplan für uns sichtbar wird. Dieser rote Faden, Gottes Heilsplan, zieht sich durch die gesamte Schrift, beginnend mit der Schöpfung, über den Sündenfall, mit Abraham, über Israels Messias, Christus Jesus am Kreuz auf Golgatha, bis zu seiner noch vor uns liegenden Wiederkunft, über das Gericht am großen weißen Thron, bis zur Neuschöpfung von Himmel und Erde und der uns in ihm geschenkten himmlischen Herrlichkeit bei ihm. Weil das so ist, deshalb kann David in seinem Psalm jetzt fortfahren mit dieser großartigen Wahrheit. Nicht ich, Mensch, muss mich abmühen, vor Gott selbst gerecht zu werden. Das endet in der Selbstgerechtigkeit. Nein, er, dieser große König der Ehre, will bei uns, bei dir und mir in unsere Herzen, in unser Innerstes einziehen. Und gehörst du zu diesem Geschlecht, das sein Angesicht sucht? David sagt im Vers 6 seines Psalms 24, dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die sein Angesicht suchen, Jakob. Dann darfst du dein Haupt erheben, damit dieser König der Ehre, der Herrlichkeit in deinem Herzen einzieht. Und wer ist dieser König der Herrlichkeit, der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf? Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Heerscharen? Er ist der König der Herrlichkeit. Und lässt du dieses für dich geschehen und nimmst diesen König an, dann ist für dich die Zeit für Zeit und Ewigkeit geholfen. Dann kannst du auch die Geschichte von Snoopy und Woodstock als Einstieg nehmen, um anderen das Evangelium unseres Gottes zu erzählen, zu erklären. Wie ist das mit dem roten Faden? Dass auch die Herzen anderer, dass auch in ihren Herzen Weihnachten werden kann. Und dass die Ehre unseres großen Gottes auch in unserem Taubertal, in unserem Land erfüllt wird. Amen. Schreist du aus?